Radio 3. Das Gespräch.
Wenn ich Urlaub habe, fahre ich unglaublich gerne ans Meer und ich kann stundenlang aufs Meer gucken, ohne irgendetwas zu tun.
Sagt Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland, einem der größten Arbeitgeber hierzulande. Er meldet sich zu Wort, wenn es um Fragen des Sozialstaats oder das Vertrauen in die Demokratie geht. In die Schlagzeilen geriet er, als er sich in einem Interview zur Vereinbarkeit von AfD und Tätigkeit für die Diakonie äußerte.
Ich habe natürlich, als ich damals das Interview gegeben habe zur Verhältnisbestimmung von Diakonie und AfD, neben den positiven Rückmeldungen sehr viel Hasskommentare auch geerntet, also sehr, sehr viele. Ich habe Bedrohungsszenarien erlebt, ich habe Morddrohungen erhalten. Das stecken sie nicht so ohne weiteres weg.
Mich hat interessiert, wie er damit umgegangen ist und vor allem wollte ich von ihm wissen, wie das so ist, wenn man einem der größten Arbeitgeber Deutschlands vorsteht, der auch noch ein ganz eigenes Arbeitsrecht hat. Ich bin Ulrike Bieritz und freue mich auf eine Stunde mit Rüdiger Schuch, in Dortmund geboren, Bochum aufgewachsen, Theologe, Familienvater und seit Januar 2024 Präsident der Diakonie Deutschland mit Sitz in Berlin. Willkommen im Gespräch hier auf Radio 3.
Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute sprechen zu können.
Lassen Sie uns am Tag der Arbeit mit dem Thema Arbeit beginnen, unser Gespräch. Die Diakonie gehört ja zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Rund 687.000 Hauptamtliche sind beschäftigt, Tendenz steigend, dazu etwa 700.000 Ehrenamtliche in über 33.800 Einrichtungen. Und Sie sind deren Präsident. Das ist doch eine Riesenverantwortung.
Der Präsident der Diakonie Deutschland ist der Präsident eines Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege. Und er darf in der Tat die Zahlen, die Menschen, die dahinter stehen, die Einrichtungen, die dahinter stehen, gegenüber der Kirche, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Politik vertreten. Er ist aber nicht der CAO aller 5.000 Träger und der 687.000 Mitarbeitenden, sondern er leitet einen Verband. Aber in der Tat, das ist eine sehr verantwortliche Aufgabe, die ich im Team versuche auszufüllen und sie mir jeden Tag einerseits neue Herausforderungen stellt, aber andererseits auch große Freude bereitet.
Halten Sie manchmal doch Leute für den Arbeitgeber?
Ja, natürlich identifizieren mich viele auch immer wieder als Arbeitgeber. Ich war einmal Arbeitgeber, als ich selber einem diakonischen Unternehmen vorgestanden habe. Jetzt bin ich das nicht mehr und ich bin immer wieder bemüht, das auch deutlich zu machen. Wenn ich manchmal Dinge direkt adressiert bekomme und dann höre, bitte sorgen Sie doch dafür, dass das und das passiert, dann muss ich immer sagen, wir können das gerne vermittelnd weitergeben, aber ich bin nicht zuständig für eine konkrete Einrichtung in einem Bundesland, in einer Stadt, in einem Stadtteil, sondern das sind Träger vor Ort. Aber wir geben gerne Ihre Gedanken, die Sie dazu haben, weiter.
Die Diakonie ist ein Wohlfahrtsverband, ein Sozialverband der evangelischen Kirche, eigentlich ja sowas schon fast wie ein Sozialkonzern. Dass Sie Theologe sind und gar nicht so sehr Sozialwissenschaften oder sowas studiert haben, spielt da keine Rolle? Oder ist es ganz wichtig, dass an der Spitze ein Theologe steht? Denn eine Ihrer Hauptaufgaben ist ja nicht quasi den Laden wirtschaftlich zusammenzuhalten, sondern eher auch sehr viel Lobbyarbeit Richtung Politik, oder?
Naja, zum einen sind wir ein Team im Vorstand, wo auch die Profession des Sozialpolitischen auch nochmal sehr stark verankert ist. Zum anderen ist das so, dass ich eben in meiner Berufsbiografie sehr stark in der verfassten Kirche leitend tätig war, aber eben auch in der unternehmerischen Diakonie und dann auch an der Schnittstelle von Politik und Kirche und Diakonie, sodass ich, glaube ich, eine ganze Reihe an Erfahrungen mitbringe, wie das politische Spiel eines Wohlfahrtsverbandes gelingen kann. Und dass ein Theologe Präsident oder eine Theologin Präsident eines christlichen Wohlfahrtsverbandes ist, das hat es zumindest in der Diakonie bis jetzt immer so gegeben. Und ich glaube, dass das gut ist für die Rückkopplung zur Kirche, allerdings nur dann, wenn die Theologie sich natürlich mit einbringt, sich einfügt in das Gesamtkonzert der Professionen, die für einen Wohlfahrtsverband notwendig sind.
Also Sie sind da nicht der oberste Seelsorger, so ein bisschen?
Nein, Seelsorger der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin ich nicht, aber wenn ich Besuche vor Ort in Einrichtungen mache und ich Gespräche führe über Arbeitsalltag oder wenn ich mit Klientinnen und Klienten in Gespräch komme, dann hat das schon oftmals auch eine solche Dimension. Dann werden mir persönliche Geschichten anvertraut, dann werden wir Arbeitssituationen, Lebenssituationen anvertraut, manchmal auch in einem kurzen Zwiegespräch oder auch in einem längeren Zwiegespräch. Und dann hat das schon eine Dimension auch von Seelsorge. Vor allen Dingen dann, wenn man Seelsorge versteht, dass man aktiv zuhört, wahrnimmt, was Menschen beschäftigt, wo sie in Not geraten sind, wie sie ihren Alltag bewältigen können. Solche Situationen mag es auch innerhalb unseres Gebäudes im Spitzenverband geben, aber da habe ich sozusagen mich an klare Rollen zu halten. Und da bin ich dann auch Präsident und Dienstgeber und kann dann nicht die Rolle eines Seelsorgers übernehmen.
Die Diakonie ist ein, finde ich, schon auch besonderer Arbeitgeber. Es gibt den Bundesverband, es gibt die Landesverbände, es gibt sehr viel Autonomie. Aber es ist eben auch der Sozialverband der evangelischen Kirche. Nun kann man ja leicht denken, so Kirche, Diakonie, das sind jetzt besonders gute Arbeitgeber. Aber die Diakonie ist ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Kriegt man das zusammen?
Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass alle in der Industrie, in Kirche, in Diakonie, in anderen Bereichen immer versuchen, verantwortliche Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zu sein. Dieser Anspruch, der gilt natürlich auch insbesondere für die Diakonie. Ja, ich finde, wir haben auch zu Recht eine höhere moralische Fallhöhe, wenn uns das nicht gelingt. Aber wir sind eben genau wie andere auch Arbeitgeber mit Stärken und Schwächen. An den Schwächen müssen wir arbeiten und den besonderen Anspruch, den wir haben, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen wollen für Menschen, dass sie gerne bei uns arbeiten, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich so einbringen können, wie sie sich das erhoffen und wünschen, sodass sie über eine starke Selbstwirksamkeit spüren, dass sie etwas verändern können. Das muss schon unser Anspruch sein, auch in zum Beispiel wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Gibt es ja immer wieder Kritik auch, weil die Kirche, Diakonie hat ein eigenes Arbeitsrecht. Das ist jetzt in der Vergangenheit nochmal geändert worden. Also früher war es ja so, da musste man Mitglied der Kirche sein, um da arbeiten zu können. Das ist ja schon seit langem nicht mehr so. Aber trotzdem, dieses eigene Arbeitsrecht, ist das nicht trotzdem ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Dieses eigene Arbeitsrecht hat sich über die Jahrzehnte sehr bewährt. Wir haben gegenüber der freien Wirtschaft, wo es eine Tarifbindung von knapp unter 50% gibt, in Kirche und Diakonie eine Tarifbindung, die etwa 97% erreicht. Wir versuchen in unseren Arbeitsrechtsregelungen, Dienstgeber und Dienstnehmer, so nennen wir das, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zusammenzubringen in arbeitsrechtliche Kommission, dass sie paritätisch besetzt Tarife aushandeln, Bedingungen für Arbeiten aushandeln. Und wir machen damit insgesamt wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Und das lässt sich auch ablesen an den Tarifabschlüssen, die wir dann finden, die nämlich grundsätzlich immer wirklich im oberen Drittel, wenn man sie mit anderen vergleicht, stehen, sodass also insgesamt das kirchliche Arbeitsrecht wirklich für unsere Dienste eine große Bereicherung ist und auch von den Mitarbeitenden in der Regel sehr, sehr akzeptiert ist.
Aber es gibt ja immer wieder Kritik, kein Streikrecht, keine Betriebsräte, also gerade von Seiten der anderen Gewerkschaften. Können Sie diese Kritik verstehen?
Ich kann diese Kritik verstehen, weil man erklären muss, dass man einen dritten Weg wählt. Wir haben keinen ersten Weg. Also nicht der Arbeitgeber bestimmt sozusagen die Arbeitsrechtssetzung und bestimmt die Tarife. Wir haben uns entschlossen, keinen zweiten Weg zu gehen, der Tarifverhandlungen über Streik und über die Möglichkeit auch der Aussperrung nimmt, sondern wir haben uns darauf verständigt, dass wir in paritätisch besetzten arbeitsrechtlichen Kommissionen gemeinsam zu tragfähigen Lösungen finden wollen. Und wenn das nicht möglich ist, wenn man sich nicht einigen kann, dann ruft man einen Schiedsrichter an und dieser Schiedsspruch ist dann auch verbindlich für beide Seiten und damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen.
Woher kommt das eigentlich, also dass das doch so ein eigener Weg ist? Liegt das wirklich daran, dass es auch mit der Kirche zu tun hat?
Also es liegt, glaube ich, vor allen Dingen daran, dass wir in Arbeitsfeldern unsere Dienste tun, wo die Vorstellung, dass man über Streik und über Aussperrung zu tariflichen Einigungen kommen kann, dass wir das als keine Möglichkeit für uns erachten. Also wenn Sie in der Pflege tätig sind, wenn Sie im Krankenhausbereich tätig sind, wenn Sie verlässlich in der Kinder- und Jugendhilfe da sein wollen, dann ist das ein Instrument, das wir in Kirche und Diakonie nicht wählen wollten. Wir machen damit insgesamt wirklich gute Erfahrungen.
Das heißt, Sie sehen auch gar keinen Grund, da irgendwas dran zu ändern?
Also das kirchliche Arbeitsrecht ist nicht etwas Statisches, sondern es ist etwas, was sich immer weiterentwickeln muss. Und Sie haben es angesprochen, wir haben im Laufe der letzten Jahre auch unsere Mitarbeiterrichtlinien immer wieder erneuert. Es muss immer adäquate Antworten auf die Entwicklung in der Gesellschaft geben. Und von daher wird das kirchliche Arbeitsrecht sich auch weiterentwickeln.
Sie haben ja schon gesagt, Sie haben schon auch besondere Anforderungen, moralische Grundsätze, ethische Grundsätze an Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben vor Ihrem Amtsantritt oder kurz nach dem Amtsantritt ja klare Regeln auch formuliert. Nicht nur AfD-Funktionäre dürfen in Diakonie und Kirche nicht arbeiten, ehrenamtlich auch nicht, das ist ja ein Beschluss der EKD, sondern Sie haben sogar gesagt, AfD-Wähler haben in diakonischen Einrichtungen nichts zu suchen. Dafür gab es von der einen Seite sehr viel Lob, aber Sie wurden aber auch sehr kritisiert. Würden Sie das jetzt heute noch so sagen?
Also ich muss deutlich sagen, dass eine solche Formulierung, AfD-Wähler haben keine Zukunft in der Diakonie, dass das eine starke Verkürzung meines Interviews ist. Sondern ich habe
aber
sehr
das
deutlich,
ist das, was quasi kolportiert wurde,
was bekannt ist. Das ist das, was kolportiert wurde.
Worüber alle reden. Ne?
So, und dadurch, dass das so verkürzt kolportiert wurde, war es Anlass zu in der Tat einer intensiven Auseinandersetzung, ich denke fast gesellschaftlich, aber vor allen Dingen im Bereich von Kirche und sehr stark im Bereich der Diakonie. Mein Grundgedanke war der, zu der Zeit, als ich dieses Interview gegeben habe, haben die Kirchen, beide Kirchen, katholische und evangelische Kirche, eine Unvereinbarkeit zwischen den politischen Zielen der AfD und des christlichen Glaubens gezogen. Und als ich interviewt wurde, war das damals zu Recht auch für die Presse interessant zu wissen, was bedeutet das denn konkret? Was bedeutet das konkret, wenn es dort eine Unvereinbarkeit gibt? Und ich habe damals gesagt, dass für uns in der Diakonie das alles entscheidend ist, dass wir, weil Gott alle Menschen liebt und weil wir daraus ableiten eine Würde, die allen Menschen gilt, dass wir in der Diakonie tätig sind für alle Menschen. Für alle Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die Kontakt mit uns suchen. Ganz egal, wo sie leben, ganz egal, wo sie herkommen, wie sie ticken, wie sie lieben, was ihre Grundgedanken sind. Sie sollen und müssen das Gefühl haben, dass sie ohne Vorurteile bei uns ganz angenommen sind. Das ist unser Grundauftrag. Und wenn wir Mitarbeiter haben, die diesen Grundauftrag und diese Wertebasis so nicht mehr teilen, dann müssen sie für sich prüfen, ob sie noch richtig in einem diakonischen Träger sind. Oder andersherum, jetzt die Verantwortung als Dienstgeber. Wenn Mitarbeitende sich menschenverachtend äußern gegenüber unseren Klienten oder sogar entsprechend handeln, dann können wir das nicht einfach so geschehen lassen, sondern dann müssen wir das Gespräch suchen, dann müssen wir fragen, warum es solche Äußerungen gibt und ob es möglich ist, sozusagen sich nochmal darauf verständigen, was uns als christlicher Dienstgeber wichtig ist im Umgang mit unseren Klientinnen und Klienten. Und wenn man da auf keine Lösung kommt, wenn das Verhalten sich nicht ändert, dann muss man auch im Einzelfall bereit sein, arbeitsrechtliche Konsequenzen zu prüfen.
Hat es denn welche gegeben? Also sind Leute von sich aus gegangen danach oder mussten sie sich auch trennen? Wer bei Kirchen, sag ich mal, arbeitet, verständigt sich ja sowieso auf so einen bestimmten Grundkonsens. Man muss nicht mehr Mitglied in der Kirche sein, aber man muss natürlich das alles mittragen, was da wichtig ist. Gab es da Konsequenzen?
Ich habe eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen. Die Rückmeldung ging allerdings eher dahingehend, dass sich Menschen für eine Arbeit in der Diakonie interessiert haben, weil sie gemerkt haben, das ist ein Dienstgeber, der möchte gerne wertegeleitet arbeiten, nah am Menschen. Das interessiert mich. Also es haben Menschen sozusagen Arbeit in der Diakonie gesucht. Das war ein Ergebnis. Aber ich habe auch Kritik bekommen. Ich habe unglaublich viel Zustimmung bekommen, aber ich habe auch Kritik aus den eigenen Reihen bekommen. Und das, was entstanden ist, ist ein großer Prozess, sich nämlich mit den Werten der Diakonie als Dienstgeber auseinanderzusetzen, mit der Fragestellung, ist es eigentlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennbar, auf welchem Wertefundament wir unsere tägliche Arbeit machen? Und dann ist es weniger eine Abgrenzung, sondern mehr sozusagen positiv konnotiert, ein Prozess in vielen, vielen Trägern losgegangen, um nochmal deutlich zu machen, das ist unser Wertefundament, auf dem arbeiten wir. Ist das etwas, mit dem ihr euch arrangieren könnt? Was bedeutet das für unsere Kultur? Wie verändert sie sich auch, wenn Menschen unterschiedlicher Religionen bei uns arbeiten? Und diesen Prozess habe ich als sehr, sehr positiv erlebt.
Herr Schuch, Sie sind in Dortmund geboren und haben unter anderem in Bochum Abitur gemacht und auch ein bisschen in Bochum Theologie studiert. Deshalb Herbert Grönemeyer?
Naja, ich bin in Dortmund geboren, aber ich bin in Bochum aufgewachsen. Also ich bin wirklich ein Bochumer Kind. Und in der Tat bin ich auch ein Stück weit mit Herbert Grönemeyer groß geworden. Ich habe die Konzerte ab 1984, damals ist die Platte Bochum, 4620 Bochum erschienen. Ich bin in die ersten Konzerte da von ihm gegangen, noch in der Bochumer Zeche. Ich habe weitere Konzerte gehört. Die Musik Herbert Grönemeyers war für mich in dieser Phase, aber auch begleitend übrigens über die Jahrzehnte, immer eine wichtige, weil ich ihn einfach in seiner Sprachmächtigkeit und auch in seiner Art, ein politischer Mensch zu sein und das immer wieder auch in Liedern auszudrücken, das finde ich ganz stark. Ausgesucht habe ich das Lied Bochum. Ich habe das deshalb ausgesucht, weil ich in einer Zeit in Bochum groß geworden bin, wo diese Stadt sehr stark im Umbruch war. Also die Zeit der Kohle und des Stahls ging zurück und das Ruhrgebiet war in einer Krise, in einer Transformationskrise, kann man ja sagen. Und wer von außen auf das Ruhrgebiet geguckt hat und auf die Menschen, die dort wohnen, hatte immer ein bisschen Mitleid mit denen, die da im Pott wohnen. Aber wir im Pott selber haben durchaus eine große Zufriedenheit gespürt, in dieser Stadt und in dieser Region zu leben. Und als Herbert Grönemeyer das Lied Bochum geschrieben hat und veröffentlicht hat, da war das plötzlich so, dass er genau diesen Grundgefühlen eine Stimme gegeben hat. Und eine Stadt, die von außen als zweitklassig beschrieben wurde, haben wir eigentlich mit diesem Lied Bochum, was wir dann gesungen haben, was auch im Stadion gesungen wird, eigentlich eher zu einer Stolzstadt gesungen. Und das verbinde ich sehr stark mit Bochum. Also er hat eigentlich dem ganzen Ruhrgebiet damit eine Hymne gegeben.
Und Sie sind garantiert textsicher.
Ich bin total textsicher. Ich bin total textsicher auch, weil ich leidenschaftlicher Fan des VfL Bochum bin und weil dieses Lied vor jedem Heimspiel des VfL Bochum gesungen wird. Und von daher kenne ich dieses Lied gut.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen. Du bist keine Schönheit vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke, bist ne ehrliche Haut, leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus.
Herbert Grönemeyer, gerade 70 geworden, mit der Ruhrpott-Hymne Bochum, gewünscht von meinem Gast hier im Gespräch auf Radio 3, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, Rüdiger Schuch, der schon gerade gesagt hat, Grönemeyer-Fan, Fußball-Fan, wie oft kommen Sie denn noch ins Stadion?
Ins Stadion komme ich leider nur noch ganz selten. Also es gab Zeiten, da hatte ich eine Dauerkarte, ich bin Mitglied beim VfL Bochum, aber momentan schaffe ich es in der Tat nicht ins Stadion, aber ich versuche so viele Spiele wie möglich am Fernseher auch live zu verfolgen und fieber immer mit.
Sie sind Jahrgang 1968, geboren in Dortmund, Abitur, groß geworden in Bochum, dort und woanders auch Theologie studiert, waren an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal, Berufsschul- und Gemeindepfarrer, Superintendent und sind dann im Landtag und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen tätig gewesen, als ja auch sowas wie Bevollmächtigter der Kirche, jetzt Diakoniepräsident. Das klingt ja nach einem ziemlich glatten Kirchenkarriere.
Das ist interessant, dass Sie da von Kirchenkarriere sprechen. Wenn ich darf, setze ich etwas früher an. Also ich habe Theologie studiert. Nach dem Abitur habe ich lange überlegt, was ich denn machen will. Und ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Wenn man in einem Pfarrhaus groß wird und trotzdem Theologie studiert und trotzdem sich grundsätzlich vorstellen kann, diesen Beruf zu ergreifen, dann deshalb, weil man sozusagen das Faszinierende an diesem Beruf einerseits kennenlernt, aber auch die Schattenseiten und man schon weiß, worauf man sich wahrscheinlich einlassen wird. Als aber mein Theologiestudium zu Ende war, da gab es keine Übernahme durch die Kirche, sondern in dieser Zeit gab es viel zu viele junge Theologinnen und Theologen,
ne?
Die in den Kirchendienst eintreten wollten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt als jemand, der in sehr jungen Jahren das Examen gemacht hat, eine maximale Wartezeit auf das Vikariat, so nennt man die zweite Ausbildungsphase im Pfarrberuf. Und das war für mich erstmal ein Schock. Diese Kirche, diese geglaubte Kirche, die ich in meiner Theologieblase so intensiv bearbeitet und beglaubt habe, hat mir erstmal als Arbeitgeber gesagt, ich brauche dich nicht. Und habe anderthalb Jahre Wartezeit gehabt. Aber diese Wartezeit auf dann die Frage, ob ich wirklich ins Vikariat gehen will, die war für mich eigentlich mit die wichtigste in meinem Leben, weil ich aus dieser Blase des Theologiestudiums heraus mich orientieren musste, mich in der Welt arbeiten musste und ich zu diesem Zeitpunkt unter anderem in einer Kommunikationsagentur gearbeitet hat, die den Auftrag hatte, im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung AIDS-Prävention zu machen. Und diese Tätigkeit, hauptsächlich in den neuen Bundesländern damals, Mitte der 90er Jahre und in Bayern, hat mich total geprägt, weil ich mit einem Team zusammengearbeitet habe. Die waren fast alle, oder ich glaube, die waren alle aus der Kirche ausgetreten. Die haben mit Kirche abgeschlossen gehabt. Die haben ihre Enttäuschungsgeschichte mit Kirche gehabt, weil sie so, wie sie waren, sich nicht angenommen gefühlt haben. Unter anderem auch so, wie sie zum Beispiel gelebt und geliebt haben. Und das war für mich als jemand, der mit ersten theologischen Examen und als Diplom-Theologe in dieses Team hineinkam, wirklich eine besondere, aber auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Und ich habe in dieser Zeit unendlich viele Gespräche geführt, habe gespürt, dass die Selbstverständlichkeit von Kirche, mit der ich groß geworden bin, überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr in der Gesellschaft ist. Dass es eine zunehmende Säkularisierung geben wird, auf die wir uns als Kirche vorbereiten müssen. Ich habe schon gedacht, wie borniert wir manchmal als Kirche waren, dass wir glaubten, also die Zahlen werden immer so bleiben, die Menschen werden schon immer in der Kirche bleiben und sie werden uns auch hören und sie wollen uns hören und sie wollen von uns begleitet werden. Das war und das ist nicht so, sondern wir haben als Kirche, wir haben als Diakonie übrigens auch, sehr genau hinzuhören, sehr genau wahrzunehmen. Das habe ich in diesen anderthalb Jahren quasi im Lebensvollzug und in der Auseinandersetzung gelernt und dafür bin ich bis heute unendlich dankbar. Und von daher war das sozusagen am Anfang holprig und von Kirchenkarriere würde ich nicht sprechen. Ich habe in jedem Bereich, in dem ich tätig war, unglaublich gerne gearbeitet. Ich war total gerne Berufsschulpfarrer. Ich war in der Gemeinde sehr, sehr gerne tätig. Ich habe da unglaublich viel lernen dürfen und bin dann in der Tat in sehr jungen Jahren in das Superintendentenamt gekommen im Evangelischen Kirchenkreis Hamm und bin dann von da aus dann eben in die unternehmerische Diakonie gewechselt. Ich hatte dann Gelegenheit, in einem westfälischen diakonischen Träger der Pertestiftung Verantwortung zu übernehmen als Vorstand. Und hatte dann da das riesige Glück, dass ich tief einsteigen durfte in Hilfefelder, in die Altenhilfe, in die Pflege, in die Hilfe für Menschen in sozialen Schwierigkeiten, aber auch in der Hospizarbeit. Ich habe nochmal anders begriffen, was es bedeutet, Arbeitgeber zu sein. Und das war für mich eine wertvolle Zeit. Und da habe ich eigentlich gedacht, da bleibe ich, ja, wenn man mich will und wenn die Verträge verlängert werden. Und dann hat die Kirche damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, an der Schnittstelle von Kirche und Diakonie in Düsseldorf das evangelische Büro zu leiten. Und das war dann nochmal eine neue Herausforderung, nämlich das, was wir in Diakonie und Kirche für entscheidend wichtig für die Menschen halten, auch gegenüber der Politik zum Ausdruck zu bringen, mit der Politik ins Gespräch zu gehen, das Spiel mit der Politik wirklich zu begreifen, zu lernen. Das war eine unglaublich tolle Zeit auch. Und dann kam die Anfrage für die jetzige Tätigkeit.
Das heißt aber eigentlich, dass Sie durchaus, flexibel ist vielleicht ein blödes Wort, Sie sind neugierig, Sie lassen sich auf neue Dinge ein, Sie sind offen für auch andere Sachen und für ganz unterschiedliche Dinge. Das ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Würden Sie sich so beschreiben?
Ja, ich bin ein neugieriger Mensch, das stimmt. Jetzt, wo Sie das sagen, ich habe darüber lange nicht mehr nachgedacht, aber ja, ich glaube, ich bin ein wirklich neugieriger Mensch und also ich entdecke immer wieder Neues und Wichtiges und so war das auch für mich mit der Diakonie, die ich als Gemeindepfarrer auf gemeindlicher Ebene kennengelernt habe, als Superintendent eben auf der Ebene, wo ich einerseits viele Gemeinden in ihrer Entwicklung ihrer diakonischen Arbeit begleiten durfte und beobachten durfte, aber wo ich auch aufsichtliche Funktionen hatte für das regionale diakonische Werk. Ja, und dann hat mich das gereizt. Mich hat gereizt, in zunehmend schwierigen Zeiten so etwas wie Pflege und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auch verantwortlich mit begleiten zu dürfen. Ja, also von daher hat das, glaube ich, da haben Sie recht, es hat viel mit Neugier zu tun auch. Ja.
Wer hat Sie denn geprägt? Also Sie sind ja Theologe, ein Kirchenmensch, sind aber eben auch ein sehr politischer Mensch. Jedenfalls nehme ich Sie so wahr. Woher kommt das? Pfarrhaus kann ja da nicht alles sein, oder?
Nein, Pfarrhaus kann nicht alles sein, obwohl ich das Glück hatte, in einem Elternhaus groß zu werden, das mich einfach sehr, sehr freiheitlich und sehr liberal erzogen hat. Aber rückwirkend, glaube ich, hat mich am meisten geprägt mein Religionslehrer auf dem Gymnasium, Rudolf Schäfer, Deutsch- und Religionslehrer, den ich in der Mittelstufe aufgrund seiner so menschenfreundlichen Art und seiner Art, mit uns umzugehen, pubertierend noch belächelt habe und in der Oberstufe geliebt habe und ich unglaublich viel von ihm gelernt habe. Ich habe von ihm Toleranz gelernt, ich habe von ihm gelernt, sicherlich auch ein Stück weit schon theologisch zu denken, aber vor allen Dingen sehr wachsam zu sein für Menschen, die anwaltschaftliche Unterstützung brauchen. Also er hat in uns eigentlich legen wollen, seid achtsam auf eure Mitmenschen und da hat er mich unglaublich geprägt. Und zugleich habe ich mich immer schon sehr für Politik interessiert und habe ja zum Beispiel als Nordrhein-Westfaler hat man in besonderer Weise Johannes Rau wahrgenommen, der natürlich auch kein Hehl daraus gemacht hat, dass er als Christenmensch verantwortlich Politik machen will und gemacht hat. Und solche Persönlichkeiten auch aus anderen Parteien haben mich durchaus auch beeindruckt, ja.
Hat Sie das jemals gereizt oder mal interessiert, selbst in die Politik zu gehen? Haben Sie sowas mal überlegt? Oder Sie hätten ja auch Jura studieren können, wegen Gerechtigkeit.
Es war für mich nach dem Abitur kein Automatismus, Theologie zu studieren, sondern ich habe mich in der Tat auch mit anderen Fächern beschäftigt. Also ich habe damals sehr stark überlegt, ob ich Geschichte studieren will oder auch Soziologie, Sozialwissenschaften studieren zu wollen. An Politikwissenschaften und an das politische Geschäft habe ich zu dieser Zeit überhaupt nicht gedacht. Das, was mich reizt, ist, mit dem, was ich einbringen kann, im politischen Raum aktiv zu sein und mit Politikerinnen und Politikern über Themen im Gespräch zu sein und auch natürlich mit dem, was wir an Erfahrung, was wir an Grundsätzen, was wir auch an Forderungen einbringen können, in Kontakt zu treten und dafür zu werben und auch dafür zu lobbyieren, vor allen Dingen für die Menschen, die keine Stimme haben.
Da gerät man ja dann noch wirklich immer gern, Sie haben das ja auch schon gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, ins Fadenkreuz der Kritik. Wie dick ist denn Ihr Fell? Also man muss ja da auch einiges aushalten, wenn man sich so in diesem Schnittbereich bewegt.
Ich habe natürlich, als ich damals das Interview gegeben habe zur Verhältnisbestimmung von Diakonie und AfD, neben den positiven Rückmeldungen sehr viel Hasskommentare auch geerntet, also sehr, sehr viele. Ich habe Bedrohungsszenarien erlebt, ich habe Morddrohungen erhalten. Das stecken Sie nicht so ohne weiteres weg. Das hat mich damals schon auch sehr bewegt. Ich hatte Menschen, die mit mir in diesem Fall in meinem Arbeitsumfeld und Familienumfeld einfach sehr stark mir zur Seite standen und mich unterstützt haben. Und ich habe sehr schnell sozusagen einen professionellen Abstand auch herstellen können zu dem, was mir dort an den Hals geworfen wurde. Aber ich habe die Erfahrung von digitaler Gewalt sehr intensiv machen müssen. Und das war für mich insofern eine wichtige Erfahrung, weil wir momentan leider feststellen müssen, dass eine ganze Reihe von Hilfsangeboten, die wir machen, die wir vorhalten, dass Mitarbeitende, die dort arbeiten, ebenfalls Bedrohungsszenarien ausgesetzt sind, beleidigt werden, beschimpft werden. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn das unmittelbare Erleben unserer Mitarbeitenden vor Ort nochmal eine ganz andere Dimension hat. Aber ich kann das besser nachempfinden. Dafür war das, glaube ich, eine sehr lehrreiche Schule.
Was gibt Ihnen denn Kraft? Was sind so Ihre Kraftquellen, gerade wenn Sie so im Sturm stehen?
Also natürlich braucht man Erholungspausen. Wenn ich Urlaub habe, fahre ich unglaublich gerne ans Meer und ich kann stundenlang aufs Meer gucken, ohne irgendetwas zu tun. Und mir wird nicht langweilig und mir wird nicht langweilig dabei, sondern im Gegenteil, ich kann tief eintauchen, wirklich in einen Meerblick, in einen Strandblick. Und wenn ich das über mehrere Tage haben darf, dann spüre ich sehr schnell auch wirklich Erholung. Und das andere ist, ich lese unglaublich gerne. Ich ziehe sehr viel Kraft und vielleicht auch sehr viel Neugier übrigens aus der Literatur. Und damit kann ich auch unheimlich gut abschalten. Ich kann mich bereichern lassen und abschalten zugleich. Ich durfte 3 Lieder mitbringen. Ich höre gerne Musik, auch wenn ich das eigentlich viel zu wenig mache. Jetzt, wo ich gerade darüber spreche, fällt mir das auf. Das könnte eigentlich immer wieder mehr werden.
Können Sie ein Instrument?
Ich spiele momentan aktuell kein Instrument, aber ich habe früher Trompete gespielt und habe das Trompetespielen auch in einem Posaunenchor in meiner Kirchengemeinde gemacht. Das habe ich total gerne damals gemacht. Und es ist immer noch so, dass wenn manche Lieder gespielt oder ich manche Lieder singe, also was ich, vor allen Dingen in der Adventszeit, dann möchte man die Trompete rausnehmen und möchte Tochter Zion spielen. Das ist einfach schön. Und natürlich der Austausch in der Familie, der Austausch mit engen Freunden und Bekannten ist eine weitere Kraftquelle. Und darüber hinaus ist eine Kraftquelle für mich, wenn ich die Möglichkeit habe, mich manchmal in eine Kirche zu setzen, ganz für mich alleine, wenn sie offen ist und zugänglich ist, ist das etwas Wunderbares. Ich kann mich schon manchmal sehr stark bergen in ganz alte kirchliche Choräle. Das hätte ich ehrlich gesagt vor 30 Jahren übrigens auch als junger Pfarrer nicht für möglich gehalten, der eher Interesse hatte an neuer Kirchenmusik und die auch wichtig und notwendig war und ist. Aber jetzt entdecke ich alte Texte von Paul Gerhardt, die mir unglaublich mich gut tun und als junger Pfarrer habe ich manchmal so getan, als ob für mich der Psalter schon eine unglaubliche Tiefe hätte und ich ihn weitergebe, wenn ich ihn predige. Aber erst jetzt mit Lebenserfahrung spüre ich, wie schön das manchmal ist, Psalmen zu lesen und wie wohltuend das ist, manchmal Psalmen zu lesen, sich hineinzulegen in Anklagen gegen Gott, aber auch in Beschreibungen des Lebens. Genau dasselbe spüre ich auch in der Literatur, die für mich da immer wieder bereichernd ist.
Was lesen Sie denn da so? Haben Sie einen Tipp?
Ja, ich habe zuletzt gelesen, das Buch, wenn die Kraniche nach Süden ziehen, einer norwegischen Autorin. Das Buch hat zum Thema, dass ein alter Mann, er heißt, glaube ich, Bo, wenn ich mich recht entsinne, pflegebedürftig ist, alleine lebt mit seinem Hund. Seine Ehefrau ist an Demenz erkrankt. Und es wird geschildert bis zu seinem Tod, wie das Leben für ihn in der Pflegebedürftigkeit ist, mit all den Krisen, mit all den schönen Momenten und mit all den Konflikten, die damit verbunden sind. Diese sehr junge Autorin schafft es also dermaßen intensiv, diesen Menschen zu beschreiben und seine Gedanken und Träume von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einzufangen. Das fand ich total faszinierend.
Kommen wir nochmal zu Berlin. Was fehlt Ihnen denn hier und was schätzen Sie an der Stadt?
Ich schätze an der Stadt die Größe. Ich schätze an der Stadt die Ehrlichkeit. Ich schätze an der Stadt, dass man in dieser Größe eintauchen kann und einer einfach unter vielen ist. Dass man das Leben in den unterschiedlichsten Schattierungen sehen und beobachten kann. Ich finde, dass Berlin eine sehr ehrliche Stadt ist. Es gibt Momente, die einen auch nerven. Also wenn das Glatteis irgendwie nicht nur abtaut, sondern auch nicht irgendwie beseitigt wird oder so. Also ich staune immer wieder darüber, dass es überall, wo man hinguckt, große Häuser gibt, wo überall Menschen wohnen und wo unterschiedlichste Lebensgeschichten, auch aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen hier, wie ich finde, doch insgesamt sehr gut miteinander leben.
Die Stadt ist auch ganz viel Musik. Und zur Musik aus Berlin gehört auch Rosenstolz. Da haben Sie die nächste Musik uns mitgebracht. Ein eher trauriges Lied, finde ich.
Also ich fand an Rosenstolz spannend, dass eine Sängerin aus Ostdeutschland und ein Musiker aus Westdeutschland sich zusammengetan haben, zusammen Musik gemacht haben, die, finde ich, so ein bisschen so zwischen Pop und zwischen Chanson und zwischen allen möglichen Stilrichtungen sich bewegt haben, die den Mut gehabt haben, einfach, ich finde, wirklich nicht verkitscht, aber doch eine Musik zu prägen, die sehr stark von Gefühlen, die sehr stark auch von Lebenskrisen und immer wieder der Frage, wie kann man mit Lebenskrisen, wie kann man mit Identitätskrisen umgehen und welche Hoffnungen gibt es? Das fand ich immer faszinierend. Ich habe diese Musik einfach sehr gerne gehört. Ich habe die Stimme von Anna R. einfach sehr gerne gehört und höre sie immer noch gerne und bedauere das sehr, dass sie leider so früh verstorben ist. Ich finde auch, dass diese Musik, diese beiden Musiker durchaus, finde ich, einen Beitrag auch für eine deutsch-deutsche Geschichte geliefert haben, weil sie zusammen Musik gemacht haben. Und das Lied, was ich mitgebracht habe, ja, Sie sagen, das ist ein trauriges Lied.
Melancholisches vielleicht auch sagen.
Lied. Ja. Ich finde, es ist ein sehr, sehr ehrliches Lied. Es beschreibt eine Identitätskrise, aber so, dass man sozusagen da vieles hineininterpretieren kann. Und es gibt eine feste Zusage, dass da jemand ist, der ja wirklich bereit ist, beizustehen, der bereit ist, rauszuhelfen, der nicht jeden Schritt wegnehmen kann, den man eigenständig gehen muss. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Superintendent und als Leiter eines diakonischen Unternehmens war ich immer, wenn ich Gottesdienste gehalten habe, gerade auch mit der Mitarbeitendenschaft, war ich immer auf der Suche, wie kann ich die biblische Botschaft auch an Menschen heranbringen, die eher säkularer geprägt sind. Und ich habe das Lied auch im Regen mal als Weihnachtspredigt gehalten. Also ich habe diesen Text in einer Predigt, in einem Adventsgottesdienst habe ich das ausgelegt. Und ich glaube, dass die beiden nicht glauben oder geglaubt haben, aber ich finde, man darf durchaus auch eine Transzendenzinterpretation an dieses Lied heranwagen. Also ich finde das Lied nach wie vor ein sehr starkes, ein sehr solidarisches, ja, und vielleicht auch ein seelsorgerliches Lied.
Auch im Regen von Rosenstolz.
Wie kannst du dir so sicher sein? Du bist doch viel zu wütend, um irgendwas zu sehen. Du schreibst dich selbst mal groß, mal klein. Am Ende ist's verwirrend und sehr schwer zu verstehen. Ich weiß nur, es wird regnen und hört so schnell nicht auf. Glaub mir, es wird kälter. Wann hört das wieder auf? Ist da draußen kein Licht? Wolken nehmen dir die Sicht. Auch im Regen, auch im Regen.
Auch im Regen von Rosenstolz, Musik, die Rüdiger Schuch ausgesucht hat. Mein Gast heute hier im Gespräch auf Radio 3 vom RBB. Seit 2024 Präsident der Diakonie Deutschland, großer Arbeitgeber, wichtige Stimme in allen sozialen und gesellschaftlichen Fragen. Denn vieles von dem, was staatliche Aufgabe ist, übernimmt ja die Kirche, übernimmt auch die Diakonie, Pflege, Kindergärten, Beratungsangebote, Heime, Flüchtlingsarbeit. Aber überall dort wird ja inzwischen gespart, gestrichen, ist der Sozialstaat, wie wir ihn kennen, am Ende.
Der Sozialstaat ist nicht am Ende, aber er steht massiv unter Druck. Und weil er so massiv unter Druck steht, und das liegt vor allen Dingen daran, dass wir über den demografischen Wandel einfach spüren, dass wir eine alternde Gesellschaft werden mit daraus resultierenden Herausforderungen, aber auch, weil wir spüren, dass in der gesamtgesellschaftlichen und politischen Situation weniger Gelder zur Verfügung stellen für den Sozialstaat, da drohen wir schon aber auch große Werte dieses Sozialstaates womöglich zu verlieren. Und da müssen wir schon aufpassen.
Was sind denn in Ihren Augen die größten Herausforderungen aktuell jetzt? Also wir hören das ja immer, die Politik beschließt jetzt Veränderungen, Krankenkassen. Das trifft ja alles auch Menschen ganz, ganz persönlich. Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten gerade oder Herausforderungen?
Ich will erstmal grundsätzlich sagen, dass es richtig gut und notwendig ist, dass diese Bundesregierung jetzt, nachdem der Herbst der Reform nicht so richtig gelungen ist, einen Frühling der Reform ausgerufen hat und versucht, an den entscheidenden Stellen bei den Sozialversicherungssystemen und auch bei den steuerfinanzierten Leistungen sehr genau nochmal zu schauen, ob sie von Effizienz geprägt sind, ob sie in einem Kostenrahmen stattfinden, den sich dieses Land zukünftig leisten kann, dass sie vor allen Dingen bemüht ist, bürokratische Hürden abzubauen und auch Bürokratie generell abzubauen. Das ist absolut notwendig und wir in der Freien Wohlfahrt sind auch der festen Überzeugung, dass es an der Stelle eine ganze Reihe von Stellschrauben gibt, die man betätigen kann. Was mich mit großer Sorge erfüllt, ist, dass Menschen, die darauf angewiesen sind, dass das Sozialstaatsversprechen noch Realität bleibt, nämlich dass dieser Staat bereit ist und verspricht, Menschen, die in Not sind, zu unterstützen, sodass sie selbst eine Lebensperspektive haben, dass dieses Sozialversprechen, was wir im Grundgesetz verankert haben, dass das dabei nicht verloren geht. Und das könnte man jetzt durchdefinieren in den einzelnen Hilfefeldern.
Wo sehen Sie denn jetzt wirklich die größten Probleme, die Schwierigkeiten machen? Also dieses, wir haben natürlich sehr viele Menschen, die zugewandert sind, auch zum Teil ins Sozialsystem. Ist das wirklich das Problem oder ist das Problem, dass wir alle immer älter werden? Woran liegt es jetzt und wo können Sie da vielleicht auch eingreifen?
Also wir haben enorme Herausforderungen rund um die Pflege und um die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung steht unter enormem Kostendruck. Dieser Kostendruck ist unter anderem auch damit begründet, dass zum Beispiel in Corona-Zeiten mehrere Milliarden Euro an Corona-Hilfen aus dem Bereich herausgezogen wurden und nicht wieder hineingezogen wurden. Also diese Pflegeversicherung ist wichtiger Finanzmittel beraubt worden. Und es braucht momentan eine grundlegende Pflegereform. Denn die Herausforderung der Pflege ist schon enorm groß und wird in den kommenden Jahren noch sehr viel größer werden. Und meine große Sorge ist, dass, wenn es uns nicht gelingt, eine Pflegereform auf den Weg zu bringen, bei der die Menschen das Gefühl haben, dass sie in ihrer unmittelbaren Situation auch wirklich Hilfe bekommen, nämlich als Pflegebedürftiger oder auch aus der Perspektive der Angehörigen, dass das Vertrauen in die Lösungskompetenz der demokratischen Parteien dort weiter erodieren könnte. Wir brauchen verlässliche Finanzierung in der stationären Altenhilfe, aber wir brauchen auch und vor allem verlässliche Settings für die ambulante Pflege, für diejenigen, die vor Ort, und das sind fast 4/5 aller Pflegebedürftigen, werden zu Hause gepflegt. Wir brauchen dort einfach die Perspektive, dass diese Pflege möglich ist, dass diese Pflege nicht nachrangig zu weiteren Problemen führt für diejenigen, die sich für eine Pflege des Pflegeangehörigen gehören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Daran haben sich aber schon ganz, ganz viele Bundesregierung ausprobiert und irgendwie ist ja nie richtig was geworden. Also hat da bisher der Mut gefehlt?
Ja, ich glaube schon, dass der Mut zu einer ganz grundlegenden Pflegereform bisher gefehlt hat. Wir als Diakonie fordern, dass eine Pflege, die immer teurer wird und zu einem immer größeren Lebensrisiko für Pflegebedürftige und ihre Familien wird, dass dieses Risiko abgeschwächt dadurch wird, dass es eben sozusagen einen festgesetzten Satz gibt, den man für die Pflege bezahlt und alles, was darüber hinaus geschieht, eben über Pflegeversicherung abgedeckt werden kann. Das würde sehr viel positiv Positives auslösen für diejenigen, die eigentlich jeden Tag aufs Neue schauen müssen, wie sie das finanziell und wie sie das vom Gesamtsetting her überhaupt schaffen können. Aber wenn wir in die Kinder- und Jugendhilfe schauen, dann stellen wir momentan fest, dass dort es einen in der Tat großen Kostenaufwuchs gibt. Auf der anderen Seite sind aber auch die Herausforderungen, die wir in der Kinder- und Jugendhilfe haben, übrigens auch in einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, also wo Kinder und Jugendliche mit Behinderungen auch einfach in ihrem Recht auf Teilhabe in diese Hilfefelder adäquat betreut, begleitet und gestärkt werden sollen, dass wir auch hier vor enormen Herausforderungen stehen. Und wir beobachten momentan, und das erfüllt uns mit Sorge, dass dort jetzt sehr stark eingespart wird, obwohl gerade nach der Corona-Zeit wir wissen, dass so viele Kinder und Jugendliche unter dieser Zeit immer noch leiden, dass sie immer noch Schwierigkeiten, gerade auch im psychosozialen Bereich haben. Anstatt hier zu investieren, am besten wirklich ganz früh, ja, und eine starke Begleitung geben, wird hier der Rotstift angesetzt. Warum wird der Rotstift genau jetzt hier angesetzt? Weil vor allen Dingen in der Finanzierung die Kommunen betroffen sind und die Landkreise betroffen sind und diese leiden in der Tat durch eine Finanzknappheit. Jetzt wird sozusagen diese Finanzknappheit in die Hilfefelder hineingetragen, anstatt man bemüht ist, die Kommunen und die Landkreise finanziell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen können. Also ich glaube, dass wenn jetzt an falscher Stelle der Rotstift angesetzt wird, dass es das Gesamtsystem anschließend teurer werden könnte. Was man in jungen Jahren nicht an Unterstützung gibt, wird in späteren Jahren teuer bezahlt werden müssen in weiteren Hilfefeldern. Dass man das nicht im Blick hat, ärgert mich. Und was mir aus der Sicht der freien Wohlfahrtspflege momentan große Sorgen bereitet, ist, dass das sehr bewährte sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zwischen dem Kostenträger, also dem, der das zu finanzieren hat, dem Leistungserbringer, das sind unter anderem die freie gemeinnützige Wohlfahrt und diejenigen, die diese Leistung erhalten, dass dieses Sozialdreieck aufgelöst wird, dass der Grundgedanke der Subsidiarität aufgelöst wird, weil zunehmend mehr die Kostenträger selbst auch Leistungserbringer werden sollen. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Tendenz.
Und das ist ja auch das, was bei vielen Leuten dafür sorgt, dass sie kein Vertrauen mehr in den Staat haben. Sie haben kein Vertrauen mehr in die Kirchen. Und dann kommen solche Wahlergebnisse raus, wie sie rauskommen. Wie blicken Sie denn auf dieses, also oft auf diesem Hintergrund auch, auf dieses Superwahljahr, was wir ja haben und vor allem auch auf die Wahlen dann im Herbst im Osten?
Naja, wir sind in einer Zeit, in der die Herausforderungen so enorm sind, weil sich eigentlich ja alles politisch momentan im Wandel befindet. Wir sind als Deutschland sehr stark gefordert im Blick auf unsere äußere Sicherheit, auf unsere innere Sicherheit. Und deswegen ist der Blick auf die dritte wichtige Komponente, die soziale Sicherheit, eine, wo man glaubt, an der Stelle könnte man reingehen, wenn man in den anderen Bereichen investieren muss. Aber ich glaube, dass dieses Dreieck, das ist für mich ist das immer wie so ein Stativ. Also dieser Staat ist stabil, wenn alle drei Sicherungssysteme gut aufgestellt sind. Wird eins davon gekürzt, dann bricht dieses Stativ zusammen, dann kippt es um. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch in die soziale Sicherheit weiter investiert. Und das, was unglaublich schwer ist momentan für die Politik, und da beneide ich Sie auch nicht darum, ist politische Entscheidungen vorzubereiten, die eine längere Reichweite haben, also wo man über mehrere Jahre sozusagen Reformen planen kann. Wir bewegen uns momentan, finde ich, sehr stark zu einer Erwartungsdemokratie. Also die Parteien haben zu liefern und wenn sie nicht liefern, dann werden sie skandalisiert. Also sie werden nicht konstruktiv sozusagen kritisch begleitet, sondern sie werden skandalisiert. Und das ist immer Nährboden für populistische und extremistische Parteien. Und das erfüllt mich schon mit Sorge. Ja? Und das zeigen auch die Wahlergebnisse, dass Demokratie momentan sehr stark damit verbunden wird, dass man gefälligst als demokratisch gewählte Regierung auch sofort zu liefern hat.
Sie als Diakonie engagieren sich ja dabei, auch wieder Menschen ins Gespräch zu bringen. Also Sie sind ja unterwegs, Sie haben die Verständigungsorte geschaffen, also wirklich versuchen, Diskurs auch zu führen. Man muss ja das ja auch alles erklären, was hier politisch passiert. Sie sind viel unterwegs. Sehen Sie denn gerade in dieser Situation, wo viele Menschen kein Vertrauen mehr in den Staat haben, wo in gesellschaftliche Organisationen das Vertrauen schwindet, sehen Sie da eine besondere Aufgabe und vielleicht auch Chance der Kirche da? Doch nochmal tätig zu werden, Menschen auch wieder ins Gespräch zu bringen, wieder das Vertrauen auch in die Demokratie zu stärken?
Also ich glaube, wie viele gesellschaftliche Kreise hat auch die Kirche an der Stelle eine große Aufgabe. Wir haben als evangelische Kirche in Deutschland und als Diakonie Deutschland so ein Projekt aufgelegt, das sich Verständigungsorte nennt, das sich zum Ziel gesetzt hat, Themen, die in der Gesellschaft sehr polarisiert besetzt sind. Man kann gar nicht sagen, sehr polarisiert diskutiert wird, weil sie nämlich gar nicht miteinander diskutiert werden, Positionen, sondern sie sind polarisiert besetzt, diese Menschen zusammenzubringen in Diskussionsformaten, wo man einander wahrnimmt, einander zuhört, Positionen miteinander austauscht. Ich habe das in mehreren Veranstaltungen gemacht, auch in Ostdeutschland, zum Beispiel zum Thema Corona. Und eine ganz wichtige Erfahrung dabei, die ich gemacht habe, ist, dass das A und O, glaube ich, ist, dass sehr, sehr viele Menschen sich nicht wahrgenommen fühlen, sich nicht gehört fühlen. Beim Thema Corona ist das besonders auffällig. Wir haben alle unsere Erfahrungen in dieser Corona-Zeit gemacht und manche haben enorm schwere Erfahrungen gemacht. Und diese aussprechen zu können, begründen zu können, warum man sich quergestellt hat, wenn Politik eine Impfpflicht ausgerufen hat, warum man daran verzweifelt ist, dass Kontaktsperren bestanden, also das zu hören, das nochmal auch einzuordnen, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Und auf der anderen Seite dann auch die Möglichkeit zu haben, zuzuhören, warum Menschen, die in Verantwortung waren, damals so gehandelt haben. Also es kommt, glaube ich, darauf an, dass wir Menschen zusammenführen und dass wir einander zuhören. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Baustein sein kann, diese Gesellschaft resilienter zu machen. Also wenn es uns gelingt, auch wenn Positionen manchmal irrig weit von der eigenen entfernt sind, aber wenn man zuhört, wenn man akzeptiert, dass Menschen aufgrund ihrer Erfahrung zu solchen Positionen kommen und wenn man gleichzeitig das Gefühl einer Selbstwirksamkeit vermitteln kann, dass das, was ich sage, gehört wird und das auch Konsequenzen vielleicht zukünftig hat, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, diese Gesellschaft wieder aufeinander zu beziehen und sie auch widerstandsfähiger zu machen, weil sie sich einander wieder mehr zutraut. Und dann würden wir auch den Populisten, die sozusagen ja auf diese Spaltung hinarbeitet, dann würde man ihnen den Nährboden entziehen.
Aber die Populisten sind im Augenblick eben sehr erfolgreich, wenn wir auf die Umfragewerte gerade Sachsen-Anhalt angucken und sind auf der anderen Seite ja ganz stark dabei. Regierungsprogramm ist ja gerade beschlossen worden, also auch diakonischen Einrichtungen der Kirche Gelder zu streichen, das alles runterzufahren. Wie gucken Sie denn wirklich auf den Herbst?
Also erstmal, es macht mir keine Angst, es bereitet mir Sorgen. So würde ich es formulieren. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir sicherlich ganz wichtige Landtagswahlen und müssen zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen durch ihren Stimmzettel eine Wirksamkeit herstellen wollen, die eigentlich sagt, wir sind mit dem, wie ihr Politik betrieben habt, in den letzten 10, 20, 25, 30 Jahren nicht einverstanden. Ihr habt auf uns nicht gehört und jetzt hört ihr mal, wenn wir so wählen. Also da ist ganz viel Protest, da ist ganz viel Enttäuschung, da ist ganz viel Wut auch dabei. Und diese Stimmen werden zusammengefügt, momentan bei einer Partei, die aber gar nicht so sehr diese Befindlichkeiten in konkrete Politik für diese Menschen übersetzen wollen, sondern sie haben eine ganz andere Agenda, die nämlich nicht von Menschenfreundlichkeit geprägt ist, sondern von Menschenfeindlichkeit geprägt ist, von einem völkischen Nationalismus, der, und das erfüllt mich mit Sorge, der, wenn er in Regierungsverantwortung kommt, politische Rahmenbedingungen so verändern kann, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch sehr viel stärkere werden. Also wenn wir mal das Thema Pflege nehmen, das Regierungsprogramm will ja sozusagen auf Pflegekräfte aus dem Ausland, die wir händeringend brauchen aufgrund des Fachkräftemangels, die wollen die ja im Prinzip nicht nur loswerden, sondern sie wollen auch keine anwerben. Das hätte gerade in Sachsen-Anhalt, hätte das katastrophale Folgen für die Pflege daheim, für die Pflege stationär, für die Situation von Familien, die pflegebedürftige Menschen haben. Wie überhaupt wir damit rechnen müssen, dass Grundkoordinaten des Sozialstaates sich durch neue Rahmenbedingungen, durch neue Förderrichtlinien und so weiter ergeben könnten, sodass viele Bereiche, in denen Menschen gerade im anwaltschaftlichen Bereich, in Beratungstätigkeiten unterstützt werden, dass sie diese zukünftig nicht mehr bekommen würden.
Nun ist ja Hoffnung so ein bisschen was Sie ja auch qua Amt verbreiten sollten als Theologe, als Pfarrer. Was macht Ihnen denn Hoffnung?
das möchte ich gerne nochmal ein bisschen differenzieren. Das eine ist, diese Wahlen stehen an. Diese Wahlen sind aber noch nicht erfolgt, sondern die Menschen haben ein Wahlrecht und sie informieren sich von den Wahlen. Und ich habe erstmal die Hoffnung und auch das starke Vertrauen in die demokratischen Parteien und auch übrigens in die Arbeit vieler gesellschaftlicher Kreise nochmal deutlich zu machen, was wären denn die Konsequenzen einer Regierungsübernahme durch die AfD und für was stehen wir und an welchen Stellen haben wir Lernprozesse. Also ich gebe sozusagen diese Wahlen in Anführungsstrichen überhaupt nicht irgendwie als verloren für die Demokratie, sondern ich sage, das sind demokratische Wahlen. Wir müssen ernst nehmen, wie die Menschen wählen, aber noch sind die Wahlen nicht erfolgt und es ist wichtig, nochmal sozusagen Ziele für eine demokratische Zukunft in den Bundesländern zu geben. Das ist das eine. Ja, und das andere, was macht mir Hoffnung? Also mir macht Hoffnung, dass überall dort, wo Menschen im Gespräch sind miteinander, wo Menschen aufeinander achten, Sorge haben, eine Kultur des Gemeinsamen entsteht, dass diese Gesellschaft stark macht und dass diese Gesellschaft dann letztlich auch stark macht gegenüber Einflüsse, die diese Gemeinschaft und dieses Füreinander torpedieren und zerstören wollen. Das macht mir große Hoffnung, ja.
Sagt Rüdiger Schuch, Präsident der Diakonie Deutschland und heute zu Gast im Gespräch auf Radio 3. Dieses und die anderen Gespräche können Sie auf unserer Internetseite nachhören oder auch in ARD Sounds. Danke für Ihre Zeit und die Musik, von der wir jetzt noch was hören, nämlich Queen, Made in Heaven.
Freddie Mercury habe ich einfach bewundert in seiner Art, Musik zu machen, in seiner Art, ein ehrliches Leben zu führen. Dieses Lied mag ich besonders, weil es ist Mitte 84 wahrscheinlich entstanden. Ist eigentlich ein Lied aus seiner Solo-Karriere, das dann 1995 als Abschieds-LP nochmal veröffentlicht worden ist. Da war er schon tot und es beschreibt, finde ich, dass er sein Leben in seiner Gänze bejaht hat mit all den Konsequenzen und das stellt er in einen transzendentalen Zusammenhang. Das finde ich einfach einen großartigen Text. Und ich fand es von Queen großartig, sozusagen nach dem Tod von Freddie Mercury dieses Lied nochmal aufzunehmen und zu veröffentlichen.
Danke, Herr Schuch, für Ihren Besuch im Studio. Ihnen einen schönen Abend. Gleich mit David Hermlin wünscht Ulrike Bieritz und nun Queen.